Wir sind gerade in der Predigtreihe zusammen. Richtig schön. Alle, die ein Heft haben oder am Eingang bekommen haben, super gut. Wir, für die, die heute das erste Mal da sind, wir gehen gerade den ersten Johannesbrief Stück für Stück durch. So Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und wir haben heute den Textabschnitt aus 1. Johannes 2, Vers 18 bis 27. Und ich muss gleich mal bekennen, dass wir diesen Abschnitt heute nicht mal im Ansatz gerecht werden können, weil da so viele Dinge drinstecken. Aber wir gehen ihn trotzdem gemeinsam durch. Und ich werde euch dann sagen, wo ich nicht drauf eingehen kann. Dort heißt es, wenn ihr mitlesen möchtet, gerne an der Leinwand oder in eurer Bibel, 1. Johannes 2, Vers 18. Ihr Kinder, schreibt Johannes zu den Leuten, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, der Widersacher von Christus kommt. Und jetzt sind sogar viele Widersacher gekommen. Und daran erkennen wir, die letzte Stunde ist wirklich da. Die Widersacher kamen aus unserer Mitte, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Wenn sie zu uns gehört hätten, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte deutlich werden, es gehören einfach nicht alle zu uns. Doch ihr habt die Salbung empfangen von dem, der heilig ist, Jesus Christus. Und dadurch seid ihr alle in den Besitz der Erkenntnis gekommen. Ich habe euch ja nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt. Vielmehr kennt ihr sie und ihr wisst, dass aus der Wahrheit keine Lüge kommt. Wer ist denn der Lügner? Das ist doch wohl der, der abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Widersacher von Christus. Er lehnt mit dem Sohn auch den Vater ab. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, sollt ihr in euch bewahren. Und wenn ihr das bewahrt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann könnt ihr gewiss sein. Ihr werdet stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Das ist das Versprechen, das uns Jesus Christus selbst gegeben hat, das ewige Leben. Dies schreibe ich euch über die Leute, die euch in die Irre führen wollen. Aber ihr habt von Jesus Christus die Salbung empfangen und diese Salbung bleibt in euch wirksam. Ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt, denn seine Salbung lehrt euch alles. Was sie euch lehrt, ist wahr und keine Lüge und wie sie es euch gelehrt hat, so sollt ihr mit Christus verbunden sein. Bleiben. Wie gesagt, da steckt eine ganze Latte an Themen drin. Da steckt unter anderem das Thema Endzeit drin, was wir ein bisschen ausklammern werden. Auch wer der Widersacher genau ist, da freue ich mich richtig. Schon eine kleine Preview. Daniel Intrajotti, der wird uns in Kapitel 4 vom Johannesbrief reinnehmen. Da wird es ganz stark auch um diese Widersacher gehen. Deswegen können wir das getrost auch ein bisschen dort hineinnehmen. Und das Thema Salbung werden wir am Rand streifen. Aber was wichtig ist für diesen Abschnitt und für den Brief zu wissen, ist, ganz offensichtlich gibt es gerade in der Gemeinde bei Ihnen Widersacher. Menschen, die irgendwie etwas anderes lehren, als bisher die ganze Zeit da war. Und das gab es schon in der frühen Gemeinde. Ganz, ganz früh hatten die Menschen, da waren Widersacher und die kamen interessanterweise aus ihrer Mitte. Also es waren gar nicht so nur mal die Juden oder irgendwie von wo ganz anders, von jemand Böses, der da was reingebracht hätte, sondern sie kamen aus ihrer Mitte. Das waren Leute aus ihrer Gemeinde. Und vielleicht waren das angesehene Lehrer oder Leiter, ich weiß es nicht. Und diese Lehrer, die sind abgewichen von dem, was bis zu diesem Zeitpunkt für alle Christen klar war. Das hat ja Apostel haben das gesagt und jetzt sagen die auf einmal was anderes. Und die Auswirkung war, dass die Gemeinde sich in irgendeiner Form getrennt hat. Das steht nicht ganz genau da. Aber es gab Erschütterung, es gab Verunsicherung und ich könnte mir gut vorstellen, dass da einige in der Gemeinde waren, die gesagt haben, was passiert hier eigentlich gerade? Was ist denn hier los? Hä, warum gehen die? Ist es richtig, dass wir uns trennen? Und das ist die Situation, in die Johannes hinein diesen Brief schreibt und auf eine Art und Weise, was er hier in diesem Abschnitt tut, ist er so klar und direkt, so richtig schwarz-weiß. So das, was er immer sagt, das kannst du nicht so schwarz-weiß denken. Das tut er hier so richtig. Und so gerne ich möchte mit ein paar Worten vielleicht auch veranschaulichen, aber in Johannes 4 kommen wir da nochmal wesentlich deutlicher drauf, deswegen nehme ich das mit Daniel nicht vorweg. Aber fest steht in dieser Gemeinde, da hat es gekracht. Da war irgendwie der Wurm drin. Spaltung, Trennung und die verunsicherte Gemeinde hat sich gefragt, woran erkenne ich denn jetzt, ob ich bei den Richtigen dabei bin? Vielleicht haben ja die anderen recht, die ja gegangen sind oder die gehen mussten. Kann man das überhaupt sagen, wer gehört dazu und wer nicht? Oder frech gefragt, kann man denn überhaupt erkennen, ob jemand Christ ist? Ich weiß nicht, was würdet ihr antworten, was würdest du jemand antworten, wenn er fragt, kann man sich sicher sein, ob man Christ ist? Ob man wirklich gerettet ist? Kann man das überhaupt so sicher sagen? Oder ist es vielleicht ein bisschen überheblich, sowas zu behaupten? Woran erkenne ich, dass ich Christ bin? Gibt sowas wie Gewissheit? Da könnte eine Folie 1 weiter, genau, perfekt. Für die meisten ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Kann ich das überhaupt so sagen? Kann ich da überhaupt mit Ja antworten? Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo ich glaube, es ganz schön hochmütig wirkt, wenn da einer sagt, ich kenne Gott, ich werde gerettet, ich werde mal im Himmel sein. So, das muss man schon mutig sein, das zu sagen. Warum glaubst gerade du, dass du weißt, dass du in den Himmel kommst? Ist es nicht ein bisschen überheblich? So, zu dem Nachbarn zu sagen, ich kenne Jesus, ich werde mal in den Himmel kommen. Oh, ja, ich kenne vielleicht, keine Ahnung, Allah. Darf ich dann sagen, nee, du nicht? Wie kannst du sicher sein, dass du in den Himmel kommst und Gott kennst? In einer Zeit, wo wir eigentlich so eher eingestellt nach dem Motto, du hast deine Religion, ich habe meine Religion und du wirst irgendwie deinen Weg kennen, ich werde irgendwie meinen Weg kennen, aber das passt dann schon. Und Johannes, der gibt diesen verunsicherten Menschen durch diesen Brief, in diesem Brief, 3 Tests, wenn du so willst. Er sagt, ja doch, man kann erkennen, ob jemand Christ ist. Und du kannst auch für dich selbst wissen, komme ich in den Himmel? Mal ganz platt gesagt. 3 Tests. Der erste Test, den hatten wir in der letzten Woche schon, den greife ich hier nochmal mit auf, weil hier wir heute so diesen Abschluss der Tests haben. Und zwar, das ist der moralische Test. Der moralische Test, der steht in Johannes 2, Vers 3 bis 6. Also, da geht es gar nicht so mal drum, bist du ein ganz toller Mensch, sondern da geht es darum, merken die Menschen um dich herum, dass du dich veränderst. Nicht, weil du so toll wärst, muss ich dazu sagen. Nicht, weil du glaubst, wärst jetzt der beste Mensch, sondern weil der Heilige Geist in dir wirkt, weil du verbunden bist mit Gott. Hatten wir in den letzten Wochen, ihr erinnert euch, wir hatten auch das Gleichnis, was Jesus gemacht hat von den Früchten, vom Weinberg, genau, verbunden bleiben mit Jesus. Und wisst ihr, das unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen. Von allen anderen Religionen. Überall anders, da heißt es nämlich, du musst ein guter Mensch sein, dann wirst du gerettet werden. Das findest du überall. Egal, wo du bist. Wenn du ein guter Mensch bist, wirst du gerettet werden. Und wenn du, dein Leben war nicht ganz so gut, dann weiß ich nicht, ob du gerettet wirst. Im Christentum ist das anders. Im Christentum kommen nicht die Guten in den Himmel. Im Christentum können wir nicht so viel für das, was wir am Moralischen tun. Das Problem ist nämlich, wenn es davon abhängig ist, von dem, was ich tue, dann wird kein einziger von uns hier im Raum jemals in den Himmel kommen können, wenn wir ehrlich sind, oder? Keiner von uns kann sagen, ich werde gut genug sein, um in den Himmel kommen zu können. Wenn das Kriterium ist, dann kann es tatsächlich keine Heilsgewissheit geben. Und das ist auch der Grund, warum sich alle anderen so schwer tun zu sagen, ja, ich komme in den Himmel, weil keiner das sagen kann. Jeder muss am Ende, ich weiß aber nicht, ob es gelangt hat. Aber als Christen glauben wir das nicht. Ja, wir verändern uns. Das passiert tatsächlich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Aber nicht, weil wir so toll wären. In der Bibel steht, dass Gott selbst die Veränderung in uns bewirkt. Und als Christ kann ich mir deswegen auch nicht so viel darauf einbilden, zu sagen, ich bin schon ein Guter, ich gehöre schon zu die Bessere. Können wir nicht, weil, Paulus sagt das mal, selbst die Veränderung macht eigentlich Gott. Eigentlich muss ich sagen, da kann ich auch nicht so viel dafür. Stimmt nicht ganz, aber ja, die Veränderung bewirkt der Heilige Geist. Es ist immer ein Zusammenspiel von Gottes Kraft und meiner aktiven Mitarbeit. Aber die Veränderung, das macht Gott. Zum Beispiel ist es deine Verantwortung, Bibel zu lesen, sie zu studieren, sie einzuprägen, intensiv darüber nachzudenken und danach zu leben. Und es ist auch unsere Verantwortung, unser Wertesystem von Gott verändern zu lassen. Aber die Veränderung bewirkt Gott. wenn wir zum Beispiel anfangen, Dinge aus der Brille Gottes zu sehen, den Maßstab Gottes auf unser Leben anzuwenden, dann werden wir merken, wie schlechte Gewohnheiten sich verändern, wie Abhängigkeiten wegkommen, wie Ängste wir davon befreit werden, wie Situationen eine komplette Veränderung bekommen, weil wir bereit sind, uns auf Gott einzulassen. Aber die Veränderung, die habe ich nicht gemacht. Es ist nur eine Auswirkung dessen, was Gott tut. Ich könnte gerade so weitermachen. Was ich sagen will, ist, die Kraft Gottes wirkt in uns. Und deswegen gibt es, sagt Johannes hier, diesen moralischen Test. Guck doch mal jemand an, merken Menschen in deiner Umgebung, ob du dich veränderst. Nicht, weil du dich so anstrengst, sondern weil du verbunden bist mit Jesus. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du sagen musst, oh tatsächlich, ja, ich merke, da hat sich was verändert. Aber boah, hey, ich kann mir gar nichts drauf einbilden. Ich habe das jetzt gar nicht geschafft, sondern das hat Gott in mir bewirkt. Es ist nicht mein Verdienst, sondern ich war nur gehorsam. Die Veränderung geschieht, weil ich in Gottes Gegenwart lebe und weil ich mit Jesus verbunden bleibe, weil der Heilige Geist wirkt in mir. Und gerade deshalb beginnen wir Schritt für Schritt anders zu werden und anders zu handeln. Und das ist das, was Jesus auch seinen Jüngern erklärt und worauf Johannes hier auch in Vers 24 und 27 anspielt, wenn ihr das vor Augen habt in eurer Bibel. Wenn ihr das in den Kleingruppen nachschlagen wollt, lest das gerne nochmal nach. Dort heißt es in Vers 24, wenn ihr das bewahrt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann könnt ihr gewiss sein, ihr werdet stets mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Ein bisschen später, Vers 27. Und so wie der Heilige Geist es euch gelehrt hat, sollt ihr mit Christus verbunden bleiben. Und die Auswirkung ist Veränderung. Verbunden bleiben mit Jesus bewirkt sichtbare Veränderung. Und darum ist Veränderung ein wirksamer Test. Wir müssen nur Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Die Wirkung, das was passiert, ist die Veränderung, aber ich bin nicht der Grund. Der zweite Test, um zu erkennen, bin ich mit Jesus wirklich unterwegs? Ich habe es mal den Liebestest genannt. Johannes sagt, wer wirklich im Licht ist, der liebt seinen Bruder und seine Schwester. Das gehört damit dazu. Natürlich gibt es Leute, mit denen kann man besser, auch in der Gemeinde. Und es gibt auch Leute, wo man sagt, naja, ja, sind eher so der Montag unter den Menschen. So, okay. Aber die Verbindung mit Jesus, die bewirkt, dass sich mein Herz gegenüber diesen Menschen verändert. Ich merke auf einmal kann ich nicht mehr so gegen sie sein, sondern ich merke, ich mag sie. Ich bin nicht in allem immer einig und manchmal stört mich noch ihre Angewohnheit, aber ich merke, Gott verändert mein Herz, dass ich meine Geschwister liebe. Wer mit Jesus lebt, der beginnt immer mehr die Menschen zu lieben in seiner Umgebung. Oder umgekehrt formuliert, wenn du merkst, ich liebe meine Brüder und Schwestern nicht, dann ist es ein deutliches Warnsignal. Ein Warnsignal, hey, was passiert gerade mit dir? Bist du verbunden mit Jesus? Wie du mit anderen Christen umgehst, ist ein Zeichen, ein sichtbarer Testzeichen, wie du redest, was du tust, ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie es in deinem Herz ausschaut. Deswegen sagt Jesus, die Liebe ist das Erkennungsmerkmal von Christen. Jesus hat es gesagt, an der Liebe untereinander werdet ihr erkennen, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das Merkmal. Oder Johannes hat es eben hier gesagt, wer im Licht ist, liebt seinen Bruder. Liebe ist der zweite Test, wenn du so willst, woran du einen reifen Christen erkennen kannst. Dritter und letzter Test. Der Test steht in 1. Johannes 3, Vers 23 und der passt heute richtig gut. Es ist der Bekenntnistest. Das passt zur Taufe, weil bei der Taufe bekennen wir öffentlich und sichtbar, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und ich fand es so stark, Raffi, wie du gesagt hast, hey, und ich traue mich auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ja, ich stehe zu Jesus. Ja, Amen. Der Bekenntnistest. In Vers 23, dort lesen wir, wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Der Bekenntnistest. Und Bekennen ist mehr als so ein bloßes, ja, ich finde es eigentlich ganz gut, sonntags, wenn mich kein anderer sieht, so. Bekennen ist mehr als nur ein Fürwahrhalten. Bekennen bedeutet ein Aussprechen vielleicht sogar ein kostspieliges Aussprechen. Bekennen kann was kosten. Das haben die ersten Christen mehrfach erlebt. Es geht darum, eindeutig Position zu beziehen. Christ zu sein gehört zu den Dingen, die kannst du nicht nur ein bisschen machen, du musst sagen, ganz oder gar nicht. Du kannst sagen, ich gehe ins Wasser oder ich gehe nicht ins Wasser, aber so ein bisschen Wasser geht nicht. Funktioniert nicht. Das ist wie beim Fallschirmsprung. Du kannst nicht sagen, ich springe nur halb aus dem Flugzeug. So. Dann hängst du, das wird nicht klappen. Oder das WLAN-Passwort ist nur halb richtig. Bist du drin oder nicht? Geht nicht. Es gibt keine zwei. Oder ich heirate nur zur Hälfte. So, ja, funktioniert nicht. Und genauso kannst du nicht sagen, ich bin ein bisschen christlich. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, das geht nicht. Entweder ganz Christ oder gar nicht. Halbe Christen oder 20% Christen, die gibt es nicht. Aber in dem Moment, wo ein Mensch bekennt, ich glaube, dass du, Jesus Christus, Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, Herr Jesus, hier bin ich, ich will zu dir gehören. In dem Moment sagt Jesus, Punkt. Und das reicht. Und wisst ihr, ich finde es so, so wertvoll. Test 1 und 2, wenn man die so anguckt, das sind Tests, da geht es um Symptome. Da merke ich anhand der Auswirkung eines Menschen, gehört er dazu. Aber das ist nichts, was ich tun kann. Ich kann nicht krampfhaft versuchen, jetzt noch mehr zu lieben oder krampfhaft versuchen, noch mehr besser zu sein. Das wird schwierig. Aber der dritte, das ist der Teil, den kann ich tun, den muss ich tun. Zu Jesus stehen, bekennen. Und ich glaube, deswegen ist uns auch die Taufe geboten, zu bekennen, öffentlich und sichtbar. Ich will dich einladen, so eine Minute, die nehmen wir uns, Zeit zu nehmen. Und ich habe euch ein paar so Anwendungsfragen mitgebracht, um zu überlegen, Herr, was willst du mir heute sagen? Was ist für mich dran? Ich habe sie auch hier mit auf der Folie. Die Anwendungsfrage zum moralischen Test. Wo merke ich, kann man es lesen? Ja, gut, ach, die letzte Reihe sagt ja, danke, Topse. Wo merke ich, dass Jesus mein Denken oder Verhalten verändert? Gibt es das? Oder gibt es Bereiche, in denen ich dem Heiligen Geist ständig ausweiche, wo ich sage, nee, da will ich nicht, dass du hineinredest. Zum Liebestest. Wie rede ich über andere Christen, wenn sie nicht dabei sind? Liebe ich Gemeinde oder nur die Leute, die so sind wie ich? Und das Dritte. Gibt es Bereiche in meinem Leben, in denen ich meinen Glauben verstecke? Oder verlasse ich mich auf Tradition, Gemeinde, christliche Kultur oder verlasse ich mich auf Christus selber? Ich gebe euch so eine Minute und dann schließe ich mit einem Gebet. Geliebter Jesus Christus, du bist unser Herr und wir bekennen, dass wir von uns aus gar nichts können. Herr, hilf uns, wo wir versagen, immer wieder mit dir verbunden zu bleiben. Wir wollen an dir dranbleiben und ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst, Stück für Stück von innen raus. Und wir wollen dir alle diese Lebensbereiche hinhalten. Auch die Lebensbereiche, wo wir glauben, wir haben es besser im Blick und wir können es besser und da nicht. Herr, und bitte zeig uns in deiner liebevollen, klaren Art, wo vielleicht Lebensbereiche sind, wo wir dich nicht zum Herr machen wollen. Herr Jesus, wir halten dir das Ganze hin und ich danke dir, dass du so gnädig, so liebevoll auf uns schaust, dass du es gut meinst, dass du uns befreien möchtest. Danke, Herr, dass du das Beste für uns im Blick hast. Danke, Herr.